Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Tom hat vorhin schon gesagt, irgendwann setzt es ein und man schaut mehr zurück. Und das ist eigentlich fast Normales. Ich habe mal diese hilfreiche Grafik gesehen, wo man sagt, wenn wir Menschen leben, so auf unserem Lebensweg, dann gibt es zunächst dort, wo wir sind, dass man vor allem nach vorne blickt, ganz stark die Zukunft in den Blick hat. Und da wird erzählt, was man plant, was man so an Lebensperspektiven hat. Und nach hinten zu schauen, das ist eigentlich ganz, ganz klein. Und dann entwickelt sich im Lauf des Lebens, dass man immer mehr dort, wo man unterwegs ist, nach hinten blickt und dass das immer größer wird. Und vielleicht ist es am Anfang noch relativ ausgewogen. Und irgendwann kommt der Moment, da ist man dann unterwegs und man blickt ganz stark zurück und ganz wenig nach vorne. Man sagt, dieser Zenit wird dann überschritten in etwa mit 60 Jahren. Also wenn ihr mich trefft, redet mit mir über die Vergangenheit und nicht mehr über die Zukunft. Ja, mancher sagt, das hat auch sehr stark mit Einstieg in Ruhestand zu tun. Ja, das ist was Normales. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja, hat auch mit der Entwicklung des Lebens zu tun. Die Perspektive verändert sich. Wenn du einen großen Teil deines Lebens vor dir hast, dann blickst du mehr nach vorne, als wenn du den Eindruck hast, ich habe eigentlich begrenzt nur noch Zeit, aber es liegt schon ganz, ganz viel hinter mir. Ihr könnt es daran festmachen, wenn man sich mit Freunden trifft, die gleichaltrig sind. Über was redet man? Über das, was vor einem liegt, was man noch plant? Oder über das, was hinter einem liegt? Ich habe vor einiger Zeit mich mit jemandem getroffen, meine Altersklasse, und dann sagt er auf einmal, weißt du was, wir sind so richtig alte Säcke geworden. Wir reden nur noch über damals. Fehlt nur noch, dass wir über Krankheit reden. Ja, und damit wäre das erstmal erledigt. Das ist das Normale. Das ist kein rückwärtsgewandtes Leben. Natürlich bedingt so eine Entwicklung auch dieses rückwärtsgewandte Leben. Was meine ich, wenn ich ein rückwärtsgewandtes Leben vor Augen habe? Das ist für mich ein Leben, in dem für mich diese Vergangenheit eine wesentlich beherrschende Bedeutung für meine Gegenwart hat. Wenn die Vergangenheit über mein Denken, über mein Handeln heute bestimmt und ich mehr in der Vergangenheit lebe und mehr der Vergangenheit folge als der Gegenwart, das ist ein rückwärtsgewandtes Leben. Und davon sind nicht nur die alten Säcke betroffen. Es gibt junge Leute, die sind extrem rückwärtsgewandt, weil sie von dem beherrscht werden, was in ihrer Vergangenheit liegt und von dem leben und führt das Leben und dem folgen. Und wenn wir so ein paar Kennzeichen mal anschauen von diesem rückwärtsgewandten Leben, dann können wir sagen, wir stehen heute hier als Menschen. Und das ist dann für uns in unserem Leben der Zeitpunkt, wo unser Heute ist. Vor uns liegt die Zukunft, hinter uns natürlich die Vergangenheit. Und jetzt die Frage, was ist ein rückwärtsgewandtes Leben? Ein rückwärtsgewandtes Leben ist ein Leben, in dem die gute alte Zeit eine ganze große Bedeutung hat. Die gute alte Zeit, ich habe ein schönes Zitat gefunden, Karl Valentin, früher war sogar die Zukunft besser. So ähnlich wie das, was du sagtest, ja. Früher war das alles besser. Wir sind rückwärts gewandt in der guten alten Zeit. Die Menschen waren freundlicher, die Kinder besser erzogen, Familien stabiler. Social Media hat es nicht gegeben. In der U-Bahn hat man nicht in das Smartphone geschaut, sondern nur in die Zeitung. Die Christen waren zuverlässiger, verbindlicher. Menschen, die noch nicht im Glauben sind, waren offener für den Glauben. Gemeindearbeit war schöner. Ja, so die gute alte Zeit. Merkt ihr in dieser Schilderung? Da setzt was Fatales ein. Das ist nämlich, dass irgendwann diese nostalgischen Filter einsetzen und dann man auf einmal immer mehr Sachen ausblendet. Ich habe das mal so ganz eindrücklich erlebt. Da starb jemand, der dem anderen das Leben oft zur Hölle gemacht hat. 5 Tage nach dem Tod auf der Beerdigung sagt diese Person, das war die beste Person, die ich jemals kennengelernt habe, die freundlichste Person, wo ich gedacht habe, sorry, ja, wie oft war ich bei euch am Küchentisch gesessen, ja, wo man den Eindruck hat, das ist Krisenintervention, damit es nicht Mord und Totschlag gibt. Ja, nostalgischer Filter. Ich glaube, jeder von uns kennt diesen nostalgischen Filter. Man blendet das Schlechte aus und dann verklärt man diese Vergangenheit. Und dieses Leben in der guten alten Zeit, das heißt nicht nur, dass man immer zurückschaut, sondern dass man anfängt auch sagen, das ist der Maßstab für mein Leben im Heute. Das ist der Maßstab, wie ich heute lebe. Das ist auch der Maßstab, wie ich heute die Dinge bewerte. Das ist auch der Maßstab, wie ich heute glaube. Und ein anderes Kennzeichen, das ist, dass man sich Fehler vorwirft. Fehler vorwerfen, dass man anfängt, diese eigenen Fehler, die man gegenüber Menschen getan hat, dass man sie ständig vor Augen hat. Eltern, die dann sagen, ich bin meinen Kindern eigentlich viel schuldig geblieben. Ich habe dort und dort Menschen verletzt. Ich habe dort und dort falsch gehandelt. Ja, und das begleitet einen. Und es hat eine unheimliche Auswirkung, weil man ständig davon geprägt ist, ich bin schuldig geworden. Ich bin Menschen was schuldig geblieben und besonders dramatisch ist es, wenn das dann noch Schaden im Leben von Menschen anrichtet. Und wenn dann auf einmal Beziehungen kaputt sind, weil Eltern sagen, wir wollen nicht mehr mit unseren Kindern reden oder Kinder nicht mehr mit den Eltern. Wenn man merkt, ich habe Lebenswege vielleicht zum Negativen beeinflusst. Und das hat eine unheimliche Auswirkung. Und es bestimmt Verhalten, es bestimmt Beziehungen, es bestimmt, wie ich glaube und denke, in meinem Heute. Und was genauso dazugehört, dass man verpassten Gelegenheiten nachtrauert. Verpasste Gelegenheiten. Das sagt jemand, mein Vater hat verhindert, dass ich studieren durfte. Ich wäre eigentlich einen ganz anderen Weg gegangen. Und immer, wenn man diese Person getroffen hat, erzählt er mir, was wäre gewesen, wenn. Er lebt nicht mehr mit dem, was geworden ist, sondern mit dem, was sein hätte können. Kennt ihr so diese Gedanken? Ja, hätte ich damals die Gelegenheit genutzt, hätte ich das damals so getan, diesen beruflichen Weg, diese Entscheidung anders getroffen, hätte ich damals diese Frau geheiratet, ja, und nicht die, die ich heute habe. Manchmal ist es ja sehr hilfreich, wenn man dann auch mal andere Erfahrungen macht. Da kommt jemand, der sagt, du, vor 30 Jahren, weißt du noch, die und die Frau, ich war ja so verliebt in sie und ich habe oft gedacht, es wäre so viel schöner gewesen, ich hätte sie geheiratet. Ich habe sie letzte Woche getroffen. Ich danke Gott, dass ich meine habe. Ja, wo ich gedacht habe, ist schön, solche verpasste Gelegenheiten dann auch mal zu erleben. Ja, wisst ihr, aber rückwärtsgewandtes Leben sieht diese verpassten Gelegenheiten. Und es sieht auch die Fehler anderer. Das, was andere Menschen an mir getan haben, wo sie an mir schuldig geworden sind. Das, was sie in mein Leben hineingegeben haben. Und es können tiefe Einschnitte sein. Und man lebt von dem, was andere mir angetan haben. Und es beherrscht mich. Und manchen so weit, dass er sich in einer Opferrolle vorfindet. Und dass diese Opferrolle für ihn eigentlich die Gelegenheit ist, nie selber für sich Verantwortung zu übernehmen. Mancher kann ohne Opferrolle nicht leben, weil er sonst selber verantwortlich sein müsste und Dinge in die Hand nehmen müsste. Und diese Dinge in der Vergangenheit haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf mein Leben im Heute. Und wenn wir das so darstellen, dann müssen wir sagen, ja, das ist so, dass es mir in meinem Heute eigentlich immer diesen Einfluss gibt, wie ich das heute sehe und auch wie ich in die Zukunft schaue. Und manchmal ist dann die Zukunft nur die Fortsetzung von dieser Vergangenheit. Ja, und dieses, was in der Vergangenheit war, das was ich so verherrlicher verkläre, was so schön war. Die Fehler, die andere an mir getan haben, das ist Schuld. Die Fehler, die ich mir selber vorwerfe, die verpassten Gelegenheiten, dass das mich so beeinflusst, wie ich im Heute lebe, aber auch wie ich im Heute glaube. Auch welchen Einfluss Gott auf mein Leben hat. Weil das mein Leben prägt und das in meinem Leben zum entscheidenden Faktor wird, wie ich mein Heute gestalte und auch wie ich in die Zukunft gehe, für was ich offen bin und was ich verhindere. Und deshalb erhebt Jesus hier Einspruch, einen Einspruch gegen dieses Leben in der Rückwärtsorientierung. Er sagt, ich möchte nicht, dass diese Vergangenheit, die hinter dir liegt, die Menschen, das, was du getan hast, das, wo du dir die Dinge vorwirfst, ich möchte nicht, dass das über dein Leben bestimmt. So sagt, ich möchte über dein Leben bestimmen. Und das, was hinter dir liegt, soll nicht dein Leben prägen, das möchte ich tun, sagt Gott. Und das, was dich hier fest im Griff hat, da bin ich nicht mit einverstanden, sagt Gott, weil ich dich in meiner Hand haben will und ich dein Leben prägen will. Und nicht deine Vergangenheit bestimmt über deine Zukunft und das Leben im Heute, sondern das soll eigentlich das sein, dass das meine Beziehung zu Jesus tut. Und deswegen erhebt Jesus einen Einspruch. Und der Einspruch, der ist relativ kurz. Da lesen wir in Lukas 9 diesen einen Vers. Da sagt Jesus zu ihm, wir werden gleich noch den Zusammenhang verstehen, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Oder in der Guten Nachricht Bibel wird es etwas moderner übersetzt. Jesus sagt zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er seine Herrschaft aufrichten will. Noch eine andere Alternative, die Basisbibel. Jesus antwortete, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Ist eine Antwort. Eine Antwort auf Begebenheiten, die Lukas schildert. Und er sagt, da kommen Menschen zu Jesus und sagen, wir wollen dir nachfolgen. Und nachfolgen heißt, ich möchte im Heute mit dir unterwegs sein. Und ich möchte mich heute von dir prägen lassen. Ich möchte, dass du heute keinen Einfluss auf mein Leben hast. Das heißt nachfolgen. Und nachfolgen heißt, ich möchte mit dir in die Zukunft gehen. Und ich möchte mit dir diese Zukunft erleben, dass du mich in deine Zukunft hineinführst. Das heißt nachfolgen. Und da kommen drei verschiedene Menschen und Lukas berichtet diese Begebenheiten. Der erste sagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus sagt, dann wirst du fremd werden in dieser Welt. Dann wirst du merken, wie diese Welt mit ihren Werten, mit ihren Idealen, mit dem, was hier in dieser Welt so wichtig ist, wie das für das Leben mit mir auf einmal keine Bedeutung hat. Du kannst sogar Fremdkörper werden, weil du kontra gehst zu diesem Leben hier. Und dann kommt der zweite und sagt, Jesus, du lädst mich ein in deine Nachfolge, mache ich gerne, aber lass mich meinen Vater noch beerdigen. Das war im Judentum eine der heiligsten Pflichten. Lass mich zuerst noch hingehen, den Vater beerdigen. Und Jesus sagt, geht nicht. Es gibt kein zuerst zur Nachfolge. Weil zuerst zur Nachfolge heißt, da wird das andere wichtiger, diese Verpflichtung der Vergangenheit, diese familiären Beziehungen, und dem wird untergeordnet, dass Gott heute Einfluss hat. Und Jesus, er sagt, lass die Toten begraben, folg du mir nach. Ist jetzt ganz spannend, wenn man das liest. Das war etwas, was eigentlich nur den Gottgeweihten und dem hohen Priester vorgeschrieben war im Alten Testament. Ein hoher Priester und ein Gottgeweihter sollte nicht sich an einem Toten verunreinigen, selbst nicht in der eigenen Familie, weil er mit dem lebendigen Gott lebt. Und Jesus sagt, wer mit dem lebendigen Gott lebt, der soll im Heute mit ihm leben und soll das nicht zurückstellen hinter irgendwelche Verpflichtungen. Und dann kommt der Dritte und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen, aber zuerst muss ich noch richtig Abschied nehmen. Einfach so einen Schlussstrich ziehen mit Freunden und mit allem, was dann so da war. Und diesem Menschen sagt Jesus diesen Vers, wer seine Hand an den Pflug legt und wer dann zurückblickt, der ist nicht geeignet, in der Herrschaft Gottes zu leben. Und dabei macht Jesus deutlich, wieder dieses zuerst, lass mich zuerst hingehen. Er sagt, ein zuerst verhindert das, dass du im Heute mit mir lebst und dass du in meine Zukunft gehst. Und es sind für mich so ein paar Dinge, die ich als Herausforderung sehe, wo Jesus sagt, bitte, dieses rückwärtsgewandte Leben, was nach hinten schaut und was sich von hier aus den Lebensgestaltung, die Inhalte, die Prägung ableitet. Dieses Leben hat nicht diese Verbindlichkeit, hat auch nicht so das, was er sich vorstellt als Leben für uns. Und deswegen erhebt er diesen Einspruch. Und das Erste, was er deutlich macht, er sagt, nicht die Vergangenheit, sondern Jesus soll herrschen. Er spricht davon, von der Herrschaft Gottes. Und diese Herrschaft Gottes heißt nichts anderes, als dass ich mein Leben unter der Herrschaft von Jesus habe. Da hat ein Machtwechsel stattgefunden. Man kann es eigentlich schön deutlich machen. Ich werde morgen in Österreich Asyl beantragen. Als verfolgter Franke aus München. Und wenn dieses Asyl stattgegeben wird, dann werde ich dort eingebürgert sein. Und dann ist egal, wenn ein deutsches Gesetz kommt und sagt, aber jetzt gilt für dich und für dein Leben dort dieses und jenes Gesetz, diese Steuer in Deutschland. Dann kann ich sagen, so what? Ich bin Österreicher. Jetzt gilt für mich eine andere Gesetzmäßigkeit, eine andere Herrschaft. Jetzt gelten für mich andere Voraussetzungen. Wisst ihr, das ist, was Jesus sagt. Er sagt, es geht um die Herrschaft Gottes und nicht die Vergangenheit, sondern Jesus soll dich beherrschen und er will mich in seinen Machtbereich stellen. Und wisst ihr, dieser Machtbereich heißt nicht nur, dass Jesus sagt, ich stelle dich hier in deinem Heute in meinem Machtbereich und heute lebst du mit mir und heute bin ich da, sondern dass Jesus sagt, ich nehme deine Vergangenheit und deine Zukunft. Und das alles steht unter meiner Herrschaft. Und das ist etwas, was dem Ganzen neues Vorzeichen gibt, dass Jesus hier uns deutlich macht, wenn du in meiner Herrschaft lebst, dann heißt es, dass deine Vergangenheit in meiner Herrschaft sind. Die gute alte Zeit, die du so verklärst, wo alles besser ist, das ist die Zeit, die ist in meiner Herrschaft. Aber noch viel mehr die Fehler, die du dir vorwirfst, das, was du dir nicht verzeihen kannst, das, was für dich immer wieder so groß und schwer vor Augen steht, das soll dich nicht mehr beherrschen, das ist in meiner Herrschaft. Und die verpassten Gelegenheiten, wo du sagst, mein Leben hätte viel besser laufen können, Jesus sagt, nein, das soll dich nicht beherrschen, das steht in meiner Herrschaft. Ich bin Herr darüber. Und auch die Fehler anderer, die in deinem Leben schuldig geworden sind, die sollen nicht die letzte Macht über dich haben. Jesus sagt, ich bin darüber Herr, ich habe darüber die Herrschaft. Und ich habe den Eindruck, manchmal ist es wichtig, dass man vielleicht ganz konkret solche Entscheidungen trifft, ja? Einbürgerung, dass ich bewusst sage, Jesus, das, was hinter mir liegt, das gebe ich ganz bewusst in deine Herrschaft. Ganz bewusst lasse ich dich darüber herrschen und ich bin mir bewusst, dass du das letzte Wort darüber sprichst und dass du die Dinge in deiner Hand hast und dass mich das nicht mehr im Letzten beherrschen muss. Das ist, was Jesus hier als erstes deutlich macht. Er sagt, nicht die Vergangenheit, sondern lass dich von Jesus beherrschen. Und vielleicht ist manchmal gut, wenn man so schön drüber redet, was in der guten alten Zeit alles gewesen ist und wie schön das war, vielleicht muss man dann mehr drüber reden, ja, wie ist es denn heute? Dort, wo Jesus im Heute die Zeit gestaltet. Wenn ich diese Fehler mir vorwerfe, zu sagen, was heißt denn das jetzt, unter einer Vergebung zu leben und dass Jesus größer ist als meine Fehler, auch als die verpassten Gelegenheiten, sehr bewusst das ihm auszuliefern. Und dann ist ein zweites da, wo Jesus sagt, du kannst das Alte aufbrechen, um das Neue vorzubereiten. Da ist vom Pflügen die Rede. Und Pflügen heißt, dass der alte Boden aufgebrochen wird, damit da was Neues hineingesät werden kann. Und dieses neue Vorbereiten, das bedeutet erstmal die Vergangenheit aufzubrechen, ich sage bewusst mit dem Pflug der Herrschaft Gottes. Und sagen, mit ihm und mit seiner Herrschaft ist es möglich, der Vergangenheit die Endgültigkeit zu nehmen. Da ist nicht alles endgültig fest, sondern wenn Jesus darüber Herr ist, dann kann auch hier angesichts der Dinge Neues werden. Und dieses Pflügen, das beinhaltet auch das Bild, das ist Arbeit. Anders als heute, ja, wo du auf dem Traktor sitzt, vielleicht noch einen Cocktail in der Hand hast, ja, und alles satellitengesteuert geht. Ja, das ist dann eine ganz andere Arbeit. Ja, ein Bekannter hat einen sehr, sehr großen Bauernhof, der sagt, ich kann meinen Traktor allein pflügen lassen, ich sitze nur noch drauf. Ja, passiert alles schön. Es war damals ganz anders. Da sind die hinter den Tieren hergelaufen. Da mussten sie schauen, dass der Pflug in den Boden kommt. Und es war Arbeit mit Mühe und es hat gedauert. Ich glaube, das ist ein tolles Bild. Die Macht der Vergangenheit aufzubrechen ist Arbeit. Und es dauert. Aber es ist die Voraussetzung, dass Jesus da was Neues hineinsehen kann. Und dass er dadurch etwas Neues werden lassen kann, Jesus Zugang zu geben. Und dann heißt es, diese Vergangenheit ist nicht das, was dann in der Zukunft immer Fortsetzung finden muss, sondern wenn ich sage, jetzt nimmt Jesus da Einfluss auf das Heute, und jetzt ist er derjenige, der mit meiner Vergangenheit in meine Zukunft geht, dann darf ich wissen, dann wird Neues werden und dann wird es aufgebrochen werden. Und er ist derjenige, der aus dem, was hinter mir liegt, seine Zukunft gestaltet. Und dann sagt Jesus das Dritte mit diesem Bild meines Erachtens. Er sagt, du sollst heute Jesus nachfolgen, aber dabei erwartungsvoll nach vorne blicken. Ja, dieses Bild, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück. Ja, du kannst keine gerade Linie gehen, wenn du zurückschaust, oder? Ich habe das Musikteam am Freitag vor eine Herausforderung gestellt. Sie sollten nämlich zeigen, kann man vernünftig Fahrrad fahren, wenn man zurückschaut? Ich muss ehrlich zugeben, ein bisschen haben wir gefaked, ja, mit Nachdrehen. Ja, vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Ihr könnt es heute mal probieren zu Hause. Ja? Nehmt euer Fahrrad, fahrt einen Kreis und schaut über die äußere Schulter und dann versucht mal, da einen Kreis zu fahren. Geht nicht. Ja, da brauchst du wahnsinnig viel Übung. Jesus sagt, wenn du in meine Zukunft gehen willst, wenn du mit meiner Herrschaft mir nachfolgen willst, dann kannst du nicht im Rückwärtsblick sein. Dann musst du nach vorne schauen, weil sich Nachfolge im Heute ereignet und weil er mich in seine Zukunft führt. Und das ist, was Jesus uns einlädt. Er sagt, du musst heute mir nachfolgen. Und das ist eine ganz konkrete Entscheidung. Ich entscheide heute, wie ich mit den Dingen der Vergangenheit umgehen will. Das entscheide ich heute. Und ich nehme heute die Weichenstellung vor, welche Einfluss das auf mich haben soll. Und ich kann heute die Entscheidung treffen, dass ich sage, diese verpassten Gelegenheiten, die Fehler und was sonst alles da ist, das möchte ich ganz bewusst in der Herrschaft von Jesus wissen und ich will offen sein für das, was er daraus macht. Die Entscheidung treffe ich im Heute. Und diese Entscheidung heißt, ich breche auf und ich blicke nach vorne und nicht nach hinten. Ich schaue nicht, was gewesen ist, sondern ich schaue, was kommen wird und was Jesus tun wird. Und das meint nicht weniger als Nachfolge. Und ich rechne damit, dass ich Neues erleben kann, weil er das Neue in diesen aufgebrochenen Boden meines Lebens hineinsät. Und ich schließe ab mit einem Beispiel, in dem das nochmal sehr, sehr schön deutlich wird. Der alt gewordene Prophet Samuel. Von ihm wird berichtet, er hat den ersten König Israels gesalbt. Er hat diesen König begleitet und er hat erleben müssen, wie er kläglich an sich selbst gescheitert ist. An seiner Überheblichkeit, an seinem Stolz. Und dann hat er erleben müssen, wie Gott ihm sagt, Samuel, ich habe diesen König, der dir so wichtig ist, der dir ans Herz gewachsen ist, namens Saul. Ich habe diesen König verworfen, er hat für mich keine Bedeutung mehr. Und das ist so eigentlich der Boden, wo man sagen kann, da kann das alles wachsen. Da könnte Samuel dort sitzen und könnte sagen, ja, diese gute alte Zeit damals, als er noch gottgefällig gelebt hat, ja, wie war das so gut? Er kann auch sagen, ich habe Fehler gemacht. Hätte ich ihn vielleicht mehr begleiten müssen? Hätte ich ihn viel mehr noch ins Gewissen reden müssen? Hätte ich vielleicht viel mehr die Verantwortung wahrnehmen müssen, die Gott mir für diesen König gegeben hat? Und er kann verpasste Gelegenheiten nennen. Hätte ich vielleicht mit ihm noch mal ein Gespräch führen müssen? Hätte ich mit ihm vielleicht nochmals ganz anders auch die Gegenwart Gottes suchen müssen? Er hätte aber auch seine Fehler anklagen können und sagen, der war so stolz. Ja, warum hat er sich nicht vor Gott endlich auch dann gebeugt, hat gesagt, ich bin schuldig geworden. Ja, warum war er so überheblich? Warum hat er ganz bewusst ungehorsam gehandelt? Ja, also dieses Potenzial an Vergangenheit, was Samuel beherrschen kann, war in seinem Leben heftig vorhanden und hat ihn beherrscht. Und dann spricht Gott zu ihm und er sagt ihm, der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du noch traurig sein wegen Saul? Ich habe ihn doch verworfen. Er soll nicht mehr König über Israel sein. Merkt ihr die Herausforderung? Wie lange willst du noch über den Ist-Stand traurig sein angesichts der Vergangenheit, der da ist? Wie lange willst du noch zurückblicken? Und jetzt das Herausfordernde. Und Gott sprach, jetzt füll dein Horn mit Öl und geh. Ich schick dich zu Isai nach Bethlehem. Unter seinen Söhnen habe ich einen gesehen, den ich als König haben will. Und Samuel sagte, ich kann das nicht tun. Wenn Saul davon hört, bringt er mich um. Der Herr aber antwortete, nimm eine junge Kuh mit dir auf den Weg und sag einfach, dass du gekommen bist, um den Herrn ein Schlachtopfer darzubringen. Und dann heißt es, und Samuel macht sich auf den Weg. Das ist genau dieses Einspruch gegen ein rückwärtsgewandtes Leben. Gott sagt Samuel, ja, da ist vieles in der Vergangenheit, was dich jetzt beherrscht. Aber heute ist der Punkt, aufbrechen. Jetzt ist der Schlusspunkt. Und jetzt mach dich auf in die Zukunft, in die dich Gott hineinführt. Und diese Zukunft hast du nicht in der Hand. Und diese Zukunft weißt du nicht genau, wie sie gehen wird. Aber ein lebendiger Gott ist mit dir. Und deswegen wirst du diese Zukunft als von Gott gestaltete Zukunft erleben. Ich habe gedacht, vielleicht sind Momente für uns, wo man sagt, ja, wie ist es mit meiner Vergangenheit, wo ich da so zurückschaue? Wie ist es mit den Dingen, wo man sagt, es hat so viel Einfluss auf mich, auf mein Verhalten, auf mein Denken, auf mein ganzes Leben? Vielleicht ist heute so dieser Samuel-Moment, wo Gott sagt, wie lange willst du eigentlich noch zurückschauen? Wie lange soll diese Vergangenheit dein Heute und dein Morgen bestimmen? Jetzt lass mich doch über dich verfügen und brech mit mir auf in eine Zukunft, die du nicht kennst, aber die Zukunft für dich und für dein Leben ist. Wir hören ein paar Takte Musik, vielleicht noch den einen oder anderen Gedanken, wo man sagt, ja, das möchte ich weiterdenken, möchte ich mitnehmen, und dann werde ich mit uns beten. Lass uns miteinander beten. Jesus, du bist der Herr, der über alle Dinge die letzten Worte spricht und der die letzte Macht in der Hand hat. Und dann sind so viele Dinge, die uns Menschen oft beherrschen, Dinge aus unserer Vergangenheit, die so viel Einfluss auf uns haben, die über uns verfügen, die unser Leben prägen und bestimmen. Und du bist doch dieser Herr sein, der unser Leben prägt und bestimmt. Du wirst es doch sein, der unser Leben auf seinem Weg führt und der uns einlädt, dir nachzufolgen. Und wenn für uns heute dran ist, so einen Samuel-Moment zu erleben, ganz bewusst Dinge in deine Hand zu geben, zu beenden und nur Neues zu wagen, dann gib uns den Mut, uns darauf einzulassen. Nicht auszuweichen, anderen Menschen die Schuld zu geben, sondern Verantwortung zu übernehmen und das zu tun, was heute dran ist, zu pflügen, wo wir können. Und dann zu erwarten, dass du das Neue in unser Leben hineinsäst und dass du es werden lässt. Möchte ich bitten, dass du uns den Blick in deine Zukunft wendest und dass du uns heute nah bist, mit uns lebst und mit uns Schritt für Schritt gehst. Amen.